Aufsteiger in der Handball-Bundesliga haben es bekanntermaßen immer besonders schwer, die Klasse zu halten. Wie schwer sie es haben, beziehungsweise wie gut die Chancen stehen, das wollen wir in der heutigen Ausgabe von Kreisab besprechen. Herzlich willkommen zur nächsten Episode unserer ausführlichen Bundesliga-Vorschau, der einzigen dieser Art übrigens, aber das nur nebenbei. Wir beginnen mit dem Meister der zweiten Liga, der TSG Friesenheim, und unser Experte dafür ist Marek Nepomucki von der Rheinpfalz. Hallo.
Hallo.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die TSG hat die letzte Saison auf Platz 1 der zweiten Liga beendet. Wie geplant war denn dieser Aufstieg?
Eigentlich gar nicht. Sie hatten einen Zwei-Jahres-Plan vorgesehen, sprich, sie hätten dann nach diesem Zwei-Jahres-Plan die kommende Saison aufsteigen sollen, weil sie zunächst einmal das Umfeld auf Bundesliga-Niveau bringen wollten und somit vernünftig in die Bundesliga aufsteigen wollten und dort auch dann möglichst eine vernünftige Rolle spielen. Ja, es kam etwas früher, sie haben sich abgelehnt und jetzt stehen sie nach 2010 zum zweiten Mal in der Bundesliga und es wird schwer werden, auf alle Fälle.
Wenn du jetzt sagst, sie wollten das Umfeld bundesligatauglich gestalten, was ist denn am Umfeld nicht bundesligatauglich?
Der Etat. Man schätzt ein Etat von 1 Million und bekanntlich ist das nicht genügend, wobei diese Etat ja jetzt keine 1 Million Barmittel sind, sondern auch viele Gegengeschäfte, wo beispielsweise Klinikum Ludwigshafen Sponsor ist, aber kein Geld gibt, sondern die Spieler dort in die Untersuchung gehen können und der zählt als Sponsor und da fehlt es eben. Die Halle ist soweit Bundesliga tauglich mit maximal 2.250 Zuschauern, aber auch das ist auf Dauer nicht wirtschaftlich, wenn Kiel kommt oder Hamburg oder die Rhein-Neckar-Löwen gerade 8 Kilometer entfernt von der Ludwigshafener Spielhalle. Da würden auch 5.000 Zuschauer kommen und auf Dauer muss man da eine Lösung finden. Es wird auch diskutiert hier in Ludwigshafen. Die Halle ist eine städtische Halle, die gehört der Ludwigshafener Wohnbaugesellschaft und die ist aus den 60er Jahren. Und da ist jetzt ein Renovierungsstau oder Sanierungsstau von bis zu 12 Millionen Euro. Und da wird jetzt in der Stadt hier diskutiert, in der politischen Spitze, ob man diese Halle abreißt, dort Grundstücke hinbaut und dann eine neue Halle baut, eine Multifunktionshalle, allerdings nicht explizit für die TSG Friesenheim, sondern auch für Schulsport, für Nischenkonzerte, weil, wie gesagt, die Rhein-Neckar-Löwen 8 Kilometer entfernt in einer der modernsten Arenen, SAP, die ziehen dann eben Topstars, die vor 14, 13, 14.000 Zuschauer spielen und aber so eine kleine Nischenhalle mit bis zu maximal 5.000 Zuschauer, die fehlt in dieser Region bei uns. Und da überlegt man eben, aber das Problem ist, die Stadt Ludwigshafen ist mit 1 Milliarde Euro verschuldet und deren Haushalt steht unter kommunaler Aufsicht. Und somit dürfen die nicht einfach eine Halle bauen, sondern sie müssen eben dafür eine gewisse Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen haben und das haben sie nicht. Und somit ist diese Diskussion momentan alles mehr als, also fast nur Theorie. Und also die nächsten Jahre wird sich da nicht viel tun, wie es man überlegt. Und das ist ein Punkt, der fehlt bei der TSG auf Dauer, wenn man in der Bundesliga bleiben will, eine gute Halle und dann einfach ja auch drumherum. Also die haben zwar eine vereinseigene Halle, die gehört dem TSG, der TSG Friesenheim, aber da trainieren eben die ganzen Jugendmannschaften. Die haben 23 Jugendmannschaften und die ist voll. Es gibt auch eine Fechtabteilung, eine ganz gute. Und die TSG trainiert in einer Schulsporthalle und da sind sie eben auch davon abhängig, wie gerade der Schulsport eingeteilt wird. Ja, und das ist schon ein gewisses Problem und viele Handballer bei denen in der Mannschaft sind auch gar keine Profis. Es gibt nur zwei, Oliver Tesch und Stefan Just. Der Rest arbeitet, studiert, ist in Ausbildung. Und wenn man auf Dauer, glaube ich, in der Bundesliga eine etablierte Rolle spielen will, muss man zweimal am Tag trainieren. Und das geht, solange die Jungs studieren. Aber wie gesagt, Kevin Kliers ist beispielsweise Steuerberater. Der Philipp Grimm ist Mechatroniker, Diplom-Ingenieur, der arbeitet jetzt hier irgendwo an der Bergstraße. Die kommen abends um 5 Uhr aus der Arbeit, fahren ins Training und trainieren dann. Und morgens so gewisse Einheiten sind die gar nicht da. Und das müsste eben alles irgendwie ja, entwickelt werden, aber dazu fehlt einfach das Geld. Man wird keinen Spieler bekommen mit geringem Gehalt, Profi, sondern die haben alle ihre gewisse Vorstellung und solange dieser Etat nicht verdoppelt, verdreifacht werden kann, wird es die TSG auf Dauer einfach schwer haben.
Herrscht denn dann überhaupt eine richtige Euphorie oder Begeisterung in Ludwigshafen, was die TSG
Ja,
Friesenheim
ja.
angeht?
Ja, doch, das absolut. Also die TSG ist der einzige Handball-Bundesligist der Männer in Rheinland-Pfalz. Also die haben da so ein Alleinstellungsmerkmal und auf alle Fälle das Einzugsgebiet hier um die Region ist so 40, 50 Kilometer und es ist ja diese Metropolregion Rhein-Neckar, da leben 2,8 Millionen. Viele fahren natürlich zu den Rhein-Neckar-Löwen, aber die meisten kommen auch zur TSG, weil es ist Es sind zwei Welten zwischen diesen beiden Vereinen und bei der TSG ist alles sehr familiär, sehr nah und sehr authentisch. Also die Leute können nach dem Spiel aufs Feld gehen, die können mit den Spielern reden, die können sich bis kurz vor die Kabine hinstellen. Das ist alles ganz unkompliziert und diese Atmosphäre, die begeistert die Menschen. Das hat irgendeiner mal zu uns gesagt. Ich rieche förmlich den Handball in dieser Friesenheimer Eberthalle und es ist tatsächlich so. Also es ist alles sehr nah, die Leute kennen einen, es ist sehr familiär und wie gesagt, die kommen schon, das Einzugsgebiet geht zum Teil bis nach Kaiserslautern, gibt es Leute, die da hierher fahren zu den Heimspielen. Das ist auf alle Fälle gegeben. Wenn der Erfolg da ist, jetzt auch, der Schnitt hat sich gesteigert auf 1200, 1300 Zuschauern. Vor vielen, vielen Jahren, als die TSG noch in der zweiten Bundesliga spielte, kamen gerade mal so 400, 500 in diese Halle und es wirkte dann schon sehr ausgestorben, wenn die da gespielt haben. Aber jetzt seit Jahren, wo es auch marketingtechnisch bis nach vorne geht mit gewissen Motto, jedes Saison wird ein neues Motto ausgedacht und dieses wird auch gelebt und da ist die Begeisterung schon sehr gestiegen. Also man hat jetzt laut Verein so zwischen 900 und 1000 Dauerkarten verkauft. Ist im Prinzip, wenn man so will, 50% des Fassungsvermögens der Halle ist mit Dauerkarten besetzt. Und das ist für so einen kleinen Verein recht gut. Und die Leute auf alle Fälle sind hier in Ludwigshafen, ist das die Nummer eins. Es gibt keine höher spielende Mannschaft in der Massensportart. Der höchstspielende Fußballclub spielt in der Oberliga und der Rest irgendwo Verbandsliga und runter. Also die TSG und die Rhein-Neckar Löwen sind mit den Adlern hier in der Region so die Aushängeschilder. Und von daher ist auf alle Fälle eine Begeisterung da. Die Leute freuen sich. Viele fahren auch mit auf die Auswärtsspiele, werden Busse organisiert. Und da fahren so zwei, drei Busse mit. Und auf alle Fälle, die Leute freuen sich sehr und sie hoffen auch, dass die TSG das Ziel schafft, in der Klasse zu bleiben.
Das klingt doch einigermaßen positiv. Also nicht nur schlechte Dinge, die da in Friesenheim vonstatten gehen, möchte ich sagen. Was war denn der größte Schlüssel, um mal zum Sportlichen zu kommen, für diesen Erfolg im letzten Jahr? Denn mir fällt es ein wenig schwer, das genau zu definieren. Erstaunlicherweise war man nirgendwo Ligaspitze. Also weder in der Offensive noch in der Defensive, auch nicht beim Torverhältnis. Was war denn die Stärke der TSG?
Die TSG ist eine eingespielte Mannschaft. Man hatte sich nur mit zwei Spielern verstärkt. Das war Stefan Lex, der kam aus Hüttenberg, und Gunnar Dietrich, der kam wieder zurück vom TPV Lemgo. Der ist ja da von Friesenheim nach Lemgo für 2 Jahre und kam wieder zurück, weil seine Freundin hier lebt. Und das hat ihn dann doch schon die Liebe zurückgezogen. Und er studiert ja auch an der Fachhochschule Controlling. Und der Rest war, da ist geblieben. Also man hatte keine großen Abgänge und somit war das Team eingespielt und hatte zwei wirklich gute Leute bekommen, die auf Anhieb gepasst haben. Dietrich ist der Chef der Mannschaft mit seinen Zuspielen. Und diese Eingespielung, diese Konstanz war der Ausschlag. Also man war dann auf den ersten 8, muss man sagen, gut besetzt. Und danach, wenn da was passiert wäre, was die Verletzungen angeht, hätte man Probleme bekommen. Da hinten dran sind viele junge Leute. Keine Frage, sehr gute. Dominik Klaus beispielsweise, Kapitän der U18-Nationalmannschaft, ist jetzt bald spielen die in Polen die Europameisterschaft, ist eines der größten Talente hier. Die sind dahinter, aber denen fehlen noch die Einsatzzeiten und die TSG ist glücklicherweise vom Verletzungspech verschont geblieben. Die letzten 2 Jahre war das ganz übel. Da waren zum Teil bis zu 5 Stammspieler verletzt über Monate und da hatten die auch Riesenprobleme. Aber die vergangene Saison war diese, sind sie da verschont geblieben und das war der Schlüssel zum Erfolg, dass man quasi unberechenbar war. Wenn man das auch anguckt an den Torschützen, Philipp Grimm ist zwar die Nummer 2 seit vielen Jahren, unter den Best 3, glaube ich, seit 5, 6 Jahren. Davon sind aber sehr viele 7 Meter. Wenn man die abzieht, sind alle so um die 100, manchmal 30 Tore. Dietrich, Klimek am Kreis, Grimm, Kostler, Lex, Kogut. Da ist es schwer für einen Gegner in der zweiten Liga zu sagen, wir müssen jetzt einen Spieler ausschalten und damit haben wir das Spiel gewonnen, sondern dann springen andere in die Bresche und die erzielen dann die Tore. Und das war der große Schlüssel der TSG in der letzten Runde.
Jetzt hast du zwei Namen schon erwähnt, eben Kevin Clear, jetzt gerade auch André Kogut. Das sind Spieler, die in der zweiten Liga ja herausragend gute Leistungen gebracht haben. Gerade bei Kogut bin ich dann aber doch überrascht, dass er bei seinem enormen Talent, ich will nicht sagen immer noch in Friesenheim spielt, denn so böse meine ich das gar nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Akteur, der sehr viel Potenzial hat und das auch abrufen muss, wenn man in der Liga bleiben möchte. Wie siehst du denn die Chancen auf den Klassenerhalt und wie siehst du auch die Chancen, dass er vielleicht nochmal einen Sprung macht mit diesem zweiten Aufstieg jetzt im Rücken?
Also die Chancen für Ligaverbleib sind ganz ehrlich gering. Also die TSG wird es schwer haben, da drin zu bleiben. Gerade jetzt auch im Hinblick mit den vier Absteigern, die da kommen werden, aufgrund der Klage von Balling. Wenn es normal gewesen wäre, hätten sie schon eine gewisse Chance gehabt. Aber so werden sie mit Balingen, mit Gummersbach, mit Erlangen und Bietigheim, glaube ich, die fünf Mannschaften werden die Absteigung natürlich ausspielen. André Kogut ist für den Trainer einer der wichtigsten Spieler gewesen, auch eine große Überraschung. Er hatte in den letzten Jahren viel Pech, war immer verletzt, hatte sich einen Mittelfußbruch zugezogen vor 2 Jahren. Wurde falsch diagnostiziert, kam zurück, wieder lange Monate verletzt, monatelang verletzt, kam dann wieder zurück, aber in kleinen Schritten und hat vergangene Saison erstmals seit langer Zeit, seit er da bei der TSG ist, verletzungsfrei gespielt. Und das hat man gesehen. Wenn der Junge fit ist, ist das absolut eine Größe im Team. Nicht umsonst wurde er auch von den Trainern und den Managern der zweiten Liga zum besten Feldspieler gewählt. Kevin Clear wurde zum besten Torhüter gewählt. Das zeigt, die zwei sind absolute Stützen im Team. Und wenn André fit bleibt und noch ein bisschen Zweikampfstärke zulegt, dann hat er absolut das Potenzial, in der Bundesliga zu spielen. Und das ist auch sein großes Ziel. Er hatte schon mehrere Anfragen auch in der Vergangenheit, aber durch die Verletzungen hatten die Vereine wieder Abstand genommen von einer Verpflichtung. André ist absolut im Fokus vieler Bundesligisten, die wissen, was der Junge kann. Juniorenweltmeister ist er gewesen und bei diesem Turnier auch der beste Spieler bei der WM. Also der Junge hat noch Potenzial, ist im besten Handballeralter. Die TSG wird gut beraten, wenn sie mit dem Jungen, auch wenn sie absteigen, vorzeitig verlängern, weil er ist der Kopf der Mannschaft, auch menschlich absolut integriert. Leitwolf mit Dietrich, Prim und Clear. Das sind so die Chefs im Team und ja, André, ein Top-Spieler für die TSG auf alle Fälle.
Ich finde es übrigens ganz schön, wenn solche Spieler sich mal an einen Verein binden, der vielleicht nicht so groß ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, was auffällt, du hast eben schon gesagt, die Truppe ist enorm eingespielt. Es ist nur ein Ausländer dabei mit Bogdan Andrejen, ein junger Rumäne, der für den rechten Rückraum neu dazugekommen ist. Der muss also jetzt recht schnell die Sprache lernen, damit er zurechtkommt. Das ist sicherlich auch kein Nachteil. Welche Rolle wird ihm denn zukommen? Soll er direkt Verantwortung übernehmen oder ist er eher als Ergänzungsspieler gedacht?
Genau, das Zweite. Also der Bogdan wird als Backup für Stefan Lex vorgesehen. Der Stefan hat da sich etabliert und absolut integriert und auch Verantwortung übernommen in seiner ersten Saison. Das Problem von Stefan ist, er muss sehr viel investieren, um Tore zu erzielen. So die sogenannten einfachen Tore, die gelingen ihm schon, wenn er gut drauf ist, aber wenn er nicht so gut drauf ist, muss er schon sehr viel investieren und das kostet Kraft und dann fehlt ihm die eben nach hinten raus im Spiel und dann soll Bogdan mit seinen, glaube ich, 2 Meter oder 1,96 Meter groß, soll der dann einspringen und ihn dafür entlasten und wie du sagst, das Problem ist momentan seine Sprache. Man sucht jetzt einen Rumänisch-Deutschlehrer, um ihm da schnell Einzelunterricht zu geben, damit er sich da schnell integriert. Und das ist das Entscheidende, was auch der Trainer Thomas König. Mit Integration kommt auch der Erfolg, wenn er sich hier wohlfühlt. Und derzeit ist eine Freundin hier, die muss aber wieder zurück, weil sie studiert in Rumänien. Und solange der Junge dann eben die Sprache nicht spricht, hat er auch selbst zuletzt zu uns gesagt, ist es für ihn schwierig und da traut er sich nicht so ganz rauszugehen, weil er sich ja nicht unterhalten kann, er spricht dann Englisch. Aber deswegen will der Verein ganz, ganz schnell den Lehrer finden und damit er ihm eben diese Grundkenntnisse beibringt, der Sprache und der Junge dann mit der Mannschaft auch auf die Piste gehen kann. Wir haben beispielsweise jeden Mittwoch hier in einem der ältesten Lokale Ludwigshafen immer einen Stammtisch, da treffen die sich und unterhalten sich und klönen ein bisschen und da wird er dabei sein, aber eben, wie wenn er die Sprache nicht spricht, halt nur dabei, nicht mittendrin. Und das ist der Schlüssel für den Trainer, dass der Junge die Sprache kann. Und dann wird er wahrscheinlich auch die ganzen Abläufe verstehen, wenn man dann was ansagt im Spiel. Das will Thomas König sehr stark forcieren in den nächsten Tagen sogar, nicht Wochen, sondern ganz, ganz schnell.
Man merkt, alles nicht ganz so einfach bei der TSG Friesenheim. Da ist relativ viel Skepsis in deinen Worten, wenn ich ehrlich bin. Ja, welcher Rang wird's denn dann im zweiten Erstliga-Anlauf? Denn wenn ich so höre, was du sagst, das klingt nicht so, als wenn du sehr davon überzeugt wärst, dass es mit dem Klassenerhalt funktioniert.
Ja, also ganz pessimistisch bin ich jetzt nicht, weil die ersten sechs sind alle Bundesliga erfahren. Grimm hat ja schon Bundesliga gespielt, Dietrich Lemgo, Kogut, Klier, Marco Haug hat schon gespielt, Felix Kossler ist dann auch da, der war in Großwallstadt. Die Jungs, die können alle Bundesliga spielen. Das Problem ist eben gerade jetzt, die Dichte. Jeder Aufsteiger hat es sehr schwer, in der Bundesliga sich zu etablieren. Man sieht es, die meisten, die hochkommen, jetzt Emsdetten, Eisenach, gehen sofort wieder runter. Damals Friesen immer auch. Wobei die Friesen haben in ihrem ersten Jahr eine sehr gute Vorrunde gespielt haben, hatten 9 Punkte und dann schlug das Verletzungspech ganz brutal zu und sie mussten dann in der Winterpause erstmals überhaupt in der Vereinsgeschichte nachrüsten, hatten dann zwei Ausländer geholt. Bosovic, der in Emsdetten eine große Rolle jetzt spielt und im Tor Bosic, hatte nichts geholfen. Für die Friesamer wird entscheiden, die werden den Fokus legen, sagt Trainer Thomas König, gegen die direkten Konkurrenten zu gewinnen. Und da müssen sie auf alle Fälle Punkte holen. Eben, wie gesagt, Bietigheim, Erlangen, Gummersbach, Lemgo zieht er auch mit Thomas König in diesen Abstiegskreis. Wenn sie da bestehen und dort die Punkte holen und vielleicht einen Überraschungssieg landen können, wie damals gegen Großwallstadt kurz vor Weihnachten, wo sie in letzter Sekunde mit einem sensationellen Tor von Alexander Becker 26-25 gewonnen haben, wenn so Überraschungen noch gelingen, dann ist das Potenzial durchaus da. Aber wie vorher schon gesagt, wenn die ersten acht alle fit bleiben, sich niemand verletzt, dann kann die Mannschaft in so einem Abstiegskandidatenkreis mit vielleicht sogar noch, wenn man den Bergischen HC, nachdem wir spielen, Bergischer HC, Erlangen, Bietigheim, Gummersbach, TSG, vielleicht sogar noch Lemgo, muss man abwarten, wie die starten. Da kann die TSG schon mithalten, aber für viel mehr wird es nicht reichen. Und wenn dann eben das Verletzungspech zuschlägt, dann ist die Mannschaft in der Breite jetzt nicht so stark besetzt, wie so etablierte jetzt, wie Lemgo, wie Gummersbach, die dann doch schon in der Breite dann wiederum einige Spieler haben, die dann schon der TSG voraus sind. Und wenn der Start gelingt, der Tourtrainer Thomas König sagt, so nach dem fünften, sechsten Spiel, wenn sie gegen Lemgo spielen, da wird man sehen, wo sie stehen. Auftaktspiel in Flensburg, rechnet er sich gar nichts aus. Dann kommt Göppingen zu Hause, die sind sehr stark. Und dann spielen sie in Gummersbach. Und Gummersbach ist ein Spiel, wo er gesagt hat, muss man punkten. Und dann wird man sehen. Wenn sie dort gewinnen, sind sie gelandet. Wenn sie verlieren, wird es doch eine schwere Saison werden, in meinen Augen. Aber sie sind nicht chancenlos. Das will ich gar nicht sagen. Letzter werden sie nicht werden, in meinen Augen. Dafür sind sie doch den Erlangern, den Bietigheimern voraus, was die Erfahrung angeht, was das Eingespieltsein angeht. Also mit Glück unter normalen Umständen könnten sie mit viel Glück den 15. Platz schaffen, aber der wird ja dieses Jahr leider Gottes nicht reichen, weil ja vier absteigen müssten. Und das ist mein Pessimismus, weil eben die vier Absteiger da sind, aufgrund dieser komischen Konstellation mit Balling, wird es für jeden Aufsteiger verdammt schwer werden. Wenn ich auch die TSG als den aussichtsreichen Aufsteiger sehe, der den Ligaverbleib schaffen könnte.
Wenn es Platz 15 wird, reicht er, glaube ich. 19, 18, 17, 16. Ich glaube, da haben wir schon
Ja,
vier. Also es sieht doch ganz
dann
gut
wäre es ja
aus. Sieht
wunderbar.
doch ganz gut aus für die TSG Friesenheim. Marek, ich bedanke mich bei dir für ein sehr, sehr interessantes Gespräch und wünsche natürlich dir viel Spaß in der neuen Saison mit der TSG Friesenheim in der ersten Liga. Wir machen eine erste Pause und gleich geht es dann um den nächsten Aufsteiger, um die SG Bietigheim. Der nächste Aufsteiger ist unser Thema. Eine Mannschaft, die vor der Saison durchaus selbstbewusst daherkam, aber eigentlich erst in der kommenden Saison so richtig durchstarten wollte. Trotz jeder Menge Verletzungspech hat man es durch viele tolle Spiele und Superleistungen dann aber doch geschafft und ist als Dritter ins Ziel gekommen. Die Rede ist von der SG BBM Bietigheim in der Nähe von Ludwigsburg bzw. Stuttgart. Unser Experte vor Ort heißt Klaus Fitzer von der Bietigheimer Zeitung. Klaus, ich grüße dich recht herzlich.
Guten Morgen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht immer so leicht, so ein Gespräch vorzubereiten, wenn es um die Aufsteiger geht. Aber in der letzten Saison hatten wir ja schon Trainer Hartmut Meierhofer und Geschäftsführer Timo Schön bei uns zu Gast. Daher kennen auch die Hörer die SG ein wenig, hoffe ich zumindest. Der Aufstieg, Klaus, war durchaus das Ziel des Vereins. Vielleicht kam er ein Jahr früher als geplant, aber vielmehr war es ja eine Überraschung aufgrund der Tatsache, dass viele Stammspieler lange ausgefallen sind. Hast du, sagen wir mal so um Weihnachten herum, noch mit dem Aufstieg gerechnet angesichts der Personalsituation?
Ganz sicher nicht. 3 Tage vor Weihnachten hat Bietigheim damals in Erlangen beim Konkurrenten gespielt und verloren. Es war die Zeit, da sind nacheinander mehrere Stammspieler-Leistungsträger verletzt ausgefallen, und zwar Langzeitverletzte. Die konnten dann in der Rückrunde überhaupt nicht mehr spielen. Es war zum einen der Torjäger Christian Schäfer, dann der Kapitän Christian Heuberger, unser Rückraumbomber Hannes Lindt und dann noch der Linkshänder Tim Kroos. Also es war um Weihnachten um ganz sicher nicht mehr damit zu rechnen.
Was hat sich denn vor einem Jahr verändert, dass man dann plötzlich doch noch einen Schritt nach vorne gemacht hat, weg von dem Image des guten Teams mit ganz ordentlichen Spielern und immer auch ganz ordentlichen Ergebnissen hin zu einer Mannschaft, die in den entscheidenden Momenten dann den Sack zumacht? Denn gerade als es um alles ging, hat man ganz, ganz wichtige Siege eingefahren gegen die direkte Konkurrenz.
Das ist richtig. Die Bietigheimer haben in der Rückrunde nacheinander in Friesenheim und in Leipzig dann gewonnen. Es war einfach so, dass der neue Trainer, der Hartmut Meierhofer, den Mut hatte, auf junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen. Der einzige Neuzugang in der Winterpause war Tim Dahlhaus vom ASV Hamm. Aber ansonsten hat sich der neue Trainer, beziehungsweise ja, der Hartmut Meierhofer, konnte sich einfach auf diese Nachwuchsspieler verlassen. Da war zum einen der Franzose Paco Barthé aus der zweiten Mannschaft, war der Patrick Rentschler, der schon zum Aufgebot gehört hat, aber nur geringe Spielzeiten hatte. Der ist in diese Rolle vom Heuberger in der Abwehr und vor allem am Kreis wunderbar reingewachsen. Dann der Bruder vom Patrick Rentschler, der Marco Rentschler, der hat den Christian Schäfer ersetzt und hat auch einige Tore erzielt. Also insgesamt war sicherlich der Teamgeist entscheidend. Hinzu kam, dass der Robin Haller, der mal kurz vor Jahren bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt hat, einfach eine überragende Rückrunde gespielt hat. Der war einfach überragend und hat dann auch die jungen Spieler mitgezogen, zusammen auch dann mit dem Timo Salzer. Der Timo Salzer war ja schon einige Jahre in der Bundesliga, schon ein bekannter Mann, hat bei Wetzlar gespielt, hat 12 Länderspiele gemacht. Also Timo Salzer und Robin Haller zusammen und dann die jungen Spieler. Ich denke, das war schon das Erfolgsrezept. Und dann natürlich ein Trainer, positiv Handball verrückt, ja, der die Mannschaft immer, immer wieder wunderbar eingestellt hat. Und ja, dann hat es am Ende dann eben gereicht.
Jetzt haben mit Friesenheim und Erlangen zwei Teams erfolgreicheren Handball gespielt als die SG, aber hat Bietigheim den schönsten Handball gespielt? Zumindest hört man das ja immer wieder, dass diese Spielphilosophie von Hartmut Meierhofer so mitreißt. Kannst du das so bestätigen?
Ja, das kann ich sicherlich bestätigen, weil er natürlich sehr, sehr großen Wert legt auf Tempo-Handball, einfach das schnelle Umschalten. Ballgewinne in der Abwehr und dann das schnelle Umschalten und dann kombinieren die natürlich dann schon am gegnerischen Kreis wunderbar, was auch ganz gut funktioniert hat, war auch die zweite Welle. Also insgesamt haben die gut gespielt. Zum Ende ging dann allerdings ein bisschen die Luft aus. Sie haben dann, das war ja kurios, das vorletzte Spiel, Heimspiel gegen Erlangen, konnten beide aufsteigen, nachdem aber zur Halbzeit schon feststand, dass Leipzig in Rostock nicht gewinnen wird, war es einfach so, dass Bietigheim in der Halbzeit aufgestiegen war und Erlangen dann sich dem Aufstieg entgegengespielt hat. Da haben sie hinterher dann beide gefeiert. Ja, und dann hat Bietigheim das letzte Spiel gegen den Nachbarn TV Bittenfeld auch noch verloren. Also diese gegen Ende der Saison war einfach auch ein bisschen der Kraftverlust zu festzustellen. Aber es hat, wie gesagt, ja dann gereicht.
Gut, ich denke, wenn so viele Spieler ausfallen, ist das mit dem Kraftverlust durchaus normal. Wie erstligareif ist die Truppe denn aus deiner Sicht? Der Trainer sieht die mangelnde Physis als größten Nachteil den anderen Teams gegenüber. Ist das auch für dich das größte Manko? Und was könnte noch zu einem
Ja,
Stolperstein werden?
das befürchte ich auch. Es ist natürlich so, dass die Langzeitverletzten wie Heuberger, Schäfer und auch Hannes Lind jetzt so peu à peu in der Vorbereitung an die Mannschaft herangeführt werden, im Mannschaftstraining teilweise schon dabei sind. Die Mannschaft kommt ja jetzt aus Norwegen zurück. Da haben sie jetzt am Wochenende ein Turnier gewonnen gegen vier norwegische Erstligisten. Es ist einfach so, dass sie die Erfahrung schon da ist mit Jan Kulanek, der ja in Essen in der Bundesliga gespielt hat, mit Hannes Lind, mit Timo Salzer, Robin Haller. Aber körperlich befürchte ich schon, dass Bidikan da enorme Nachteile hat.
Wir müssen so oder so aber nicht darüber reden, dass der Klassenhalt das einzige Ziel sein kann, oder?
Das kann nur das Ziel sein. Das kann nur das Ziel sein. Es ist zum Beispiel ja so, dass Bidikheim in der Vorrunde sämtliche Spitzenclubs zunächst daheim hat. Es fängt ja schon am ersten, am zweiten Spieltag an mit der Heimpremiere gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Dann kommen nacheinander THW Kiel, Flensburg, gibt es dann die beiden schwäbischen Derbys gegen Balingen-Weilstetten und Göppingen. Ja, da wird es natürlich darauf ankommen, ob die Mannschaft daheim einen oder anderen Punkt holen kann, vielleicht auch auswärts, wird sich dann natürlich auch auf die Zuschauer sicherlich positiv auswirken. Also ich denke, wenn ein guter Start gelingt und auch die Heimspiele einigermaßen attraktiv ablaufen, ja, dass die Unterstützung dann schon da sein wird. Aber es geht wirklich nur, vor allem auch bei vier Absteigern, nur um den Klassenerhalt. Das wäre schon eine Überraschung. Ich befürchte, dass es eng wird, aber es könnte reichen.
Was muss denn funktionieren, damit die kleine Chance auf Platz 15 ergriffen werden kann? Könnte so ein Auftaktsieg beim Bergischen HC da vielleicht ungeahnte Kräfte freisetzen und direkt zu so einem Schlüsselspiel werden?
Ja, das mit Sicherheit, das würde natürlich der Mannschaft das Selbstvertrauen verleihen, wobei sie haben jetzt das Turnier in Norwegen gewonnen, sie haben in der Vorbereitung ein Turnier in Esslingen gewonnen, da war auch Frischauf Göppingen zum Beispiel und TuS Essen dabei. Sie haben in Bayern am Ammersee kürzlich ein Testspiel gegen den HSV Hamburg absolviert, haben nur mit 4 Tore Unterschied verloren. Gut, es ist nur die Vorbereitung, was passieren müsste, neben einem guten Start. Sicherlich, dass die Abwehr sicher und stabil sich präsentiert. Wir haben mit dem Jan Kulanek sicherlich einen überragenden Torwart, der hat ja in Essen schon Bundesliga gespielt. Dann der Neuzugang Julius Emrich, der aus Schaffhausen wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist, hat sich bis jetzt als überragend in der Abwehr als auch im Kreis erwiesen. Und dann kommt ja noch der Christian Heuberger demnächst dazu, kommt der Hannes Lind dazu. Das sind natürlich auch Spieler, die körperlich ja dagegen halten können. Aber man hat natürlich mit Marco Rentschler, André Lohbach und auch Christian Schäfer auf den Außenpositionen oder dem Andreas Blodig in der Rückraummitte schon Spieler, die körperlich, denke ich, Probleme bekommen werden gegen die gestandenen Bundesligaspieler.
Jetzt hast du einen Neuzugang schon angesprochen gerade. Was kannst du denn über die Neuzugänge generell sagen? Es macht mir so den Eindruck, als habe man da weiterhin ganz ruhig und mit Bedacht Spieler hinzugeholt, die das Niveau ein bisschen anheben, aber trotzdem gut zum Gesamtkonzept passen und vielleicht auch bei einem möglichen Abstieg, der ja nun nicht ganz komplett unrealistisch ist, nicht gleich wieder weg wären. Kann man das so sehen?
Ja, sicherlich, natürlich wünscht sich der Trainer immer noch eine oder andere Verstärkung. Man hat zum Beispiel mit dem Adrian Pfahl, der ja hier, der sogar in Bietigheim ein bisschen geboren ist und hier seine Handballwurzeln hat, hat man ja gesprochen, nachdem das nicht klar war, ob Hamburg überhaupt in der Liga dabei sein wird. Aber man musste dann relativ schnell Abstand davon nehmen und die Neuzugänge, die sie jetzt hier geholt haben, ja, die passen natürlich in einen engen wirtschaftlichen Rahmen. Man hat zudem Jan Kulanek, ein Riesentorwarttalent, geholt mit dem Mihailo Radovanovic aus dem Serben. Dann den Julius Emrich, wie gesagt, Kreis und in der Abwehr. Dann kam mit dem Dominik Schmidt aus Österreich, ein österreichischer Nationalspieler, ein erfahrener Mann für den Rückraum. Und dann ist noch der Jonathan Scholz gekommen. Der ist vom TSV Friedberg, vom Drittligisten. Den kennt der Hartmut Meierhofer, der ja auch in Friedberg schon Trainer war. Und das ist auch ein Allrounder, den er im Rückraum praktisch auf allen Positionen einsetzen kann. Problematisch ist momentan, dass mit dem Team Dahlhaus im Grunde, ja, und dem Marco Rentschler im Grunde nur zwei Linkshänder zur Verfügung stehen.
Das könnte ein bisschen wenig werden, aber von diesen Spielern, die du jetzt genannt hast, oder vom gesamten Kader, gibt es da einen, von dem du dir in der ersten Liga besonders viel versprichst?
Ja, gut, ich denke auf jeden Fall der André Lobach auf Linksaußen, der hat auch jetzt in der Vorbereitung sehr viele Tore erzielt, auch gegen Hamburg war er stark. Dann sicherlich der Christian Schäfer, wenn er demnächst auch wieder fit ist, der einen Kreuzbandriss hinter sich hat, der auf der Rechtsaußen spielt, der auch in der zweiten Liga seit Jahren regelmäßig viele Tore erzielt hat. Also diese Flügelzange, wenn man so will. Dann bin ich gespannt, ob der Timo Salzer nochmal das Bundesliga-Niveau erreichen wird, das er in Wetzlar hat. Er hat im ersten Jahr in Bietigheim war eher durchwachsene Saison. In der zweiten Saison unter Hartmut Meierhofer, ja, absolute Leistungsexplosion, dann war der Führungsspieler. Also ich denke, die beiden Flügelspieler, Lobach, Schäfer, sicherlich auch der junge Marco Rentschler als Backup. Von dem Schäfer da hoffen wir uns oder hoffe ich mir schon, dass die da in der Bundesliga Akzente setzen.
Bevor wir dann zu deiner Prognose kommen, würde mich noch interessieren, ob die SG eigentlich die Nummer 1 in der Stadt ist. Auch wenn man sich so mit den Leuten unterhält, sind die Handballer das bestimmende Thema? Denn es gibt ja auch noch die Steelers, die Eishockeymannschaft. Ums Eck in Ludwigsburg gibt es einen Basketball-Erstligisten. Da ist die lokale Konkurrenz schon ziemlich groß.
Ja, die Konkurrenz ist natürlich groß. Da ist ja zu meinen, du hast schon angesprochen, die MHP-Riesen in Ludwigsburg, die Basketballer. Dann natürlich die Steelers, die jetzt in der zweiten Liga spielen, schon zweimal deutscher Meister geworden sind. Wobei das eigentlich eher etwas anderes Klientel ist. Ja, die Bietigheimer Handballer, die Frauen spielen ja übrigens auch in der Bundesliga, genießen natürlich schon einen gewissen Stellenwert beim Publikum. Aber auch in der Region. Wir sind hier in einer handballbegeisterten Region. Es gibt viele Vereine, die unterklassig spielen und eine gute Arbeit abliefern. Hinzu kommt, dass Bietigheim etliche Heimspiele am Mittwochabend hat. Also, ich denke, da wird schon einiges an Zuschauer kommen. Allerdings, man muss natürlich eines noch dazu sagen, die Steelers, du hast angesprochen, haben eine neue Eishalle bekommen vor 2 Jahren. Die Bietigheimer Handballer haben das befürwortet, aber immer mit der Maßgabe, dass sie auch eine Halle bekommen. Und das zieht sich momentan in der Stadt ewig hinaus. Jetzt ist irgendwann im Herbst, soll wohl mal eine Entscheidung fallen, ob diese Handballhalle kommt oder nicht. Es sind jetzt wieder Planungen im Gange. Und das ist ein Problem, sicherlich, weil Bietigheim jetzt die Heimspiele nicht mehr in der alten Halle am Viadukt machen kann, sondern die müssen 9 Spiele in dieser Eishockeyhalle von den Steelers in der Egetrans Arena in Bietigheim machen und 9 Spiele in Ludwigsburg in der MHP Arena. Also, ja, muss man sehen, sie teilen sich jetzt praktisch die Halle zum einen mit den Steelers und zum anderen mit den Basketballern. Der Meierhofer ist allerdings optimistisch und man hat es auch gesehen. Wenn sie in die großen Hallen ausweichen, waren immer 3.000, 4.000 Zuschauer da.
Kann denn dann so ein richtiger Heimvorteil überhaupt entstehen, wenn man immer die Halle wechselt?
Ja, Trainer ist der Überzeugung, ja, aber in der Eishalle in Bietigheim ist das große Problem. Man hat es letztes Jahr im Mai, Entschuldigung, dieses Jahr im Mai ein Spiel gegen Großwallstadt absolviert. Da war so, dass die Steelers fertig waren, das Eis abgetaut war, dass die Glasbanden, die man einfach im Eishockey braucht, weg waren. Dadurch konnten die Zuschauer in den Innenraum und der Kontakt zu den Zuschauern war nicht gegeben. Beim ersten Spiel in der Eishalle, das war in der vorletzten Saison gegen Saarlouis, waren diese Glasbanden da und da kam einfach keine Stimmung auf. Das ist sicherlich ein Problem, weil die Spiele ja parallel zu den Steelers stattfinden. Das heißt, die Glasbanden können nicht entfernt werden. In Ludwigsburg ist es etwas anders. Da sind die Leute natürlich sehr, sehr nah am Spielfeld. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da ja diese Stimmung einfach mehr rüberkommt, wie jetzt leider in der Eishalle.
Gut, dann hoffen wir mal, dass die Stadtplaner in Bietigheim sich dann auch für die SG, ja, ich sag mal, hinreißen lassen können, eine Halle zu bauen, damit dann eine richtige Heimat gefunden wird. Zum Abschluss, wie bei allen Kollegen bisher, ganz konkret, welcher Platz springt denn für die SG am Ende heraus?
Ja, Bietigheim wird es sehr, 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 sehr schwer haben. Wenn sie 4 Mannschaften hinter sich lassen, wäre das mit Sicherheit eine Überraschung. Sie werden sicherlich das eine oder andere Spiel auch daheim gewinnen. Aber es wird ganz, ganz eng. Ich befürchte, dass es nicht reichen wird.
Gut, das klingt natürlich alles andere als optimistisch, aber zumindest realistisch, denn ich glaube auch, die Verantwortlichen in Bietigheim selbst wissen das ganz genau einzuschätzen. Und in dieser Saison ist es ja nochmal doppelt schwer, denn gleich vier Mannschaften müssen dann den Gang in die zweite Liga antreten. Klaus, ich bin mit meinen Fragen durch. Ich sage danke, dass du mit dabei gewesen bist. Ich kann übrigens allen Handballfans eine Auswärtsfahrt nach Bietigheim nur wärmstens empfehlen. Eine sehr schöne Ecke Deutschlands. Das ist auch das Frankenland. Dahin verschlägt uns unsere Reise nach einer Pause, denn dann sprechen wir über den dritten Aufsteiger, den HC Erlangen. Wir waren schon unterwegs, zumindest virtuell, in Baden-Württemberg bei den beiden anderen Aufsteigern aus der zweiten Liga. Jetzt sind wir weitergezogen ins wunderschöne Frankenland, wo endlich nach vielen, vielen Jahren wieder Erstliga-Handball gespielt wird. Wie das funktionieren soll und ob das funktionieren kann, das verrät uns hoffentlich Nicole Forstner von den Erlanger Nachrichten. Hallo.
Hallo.
Ja, der HC Erlangen hat es also geschafft. Unverhofft kommt oft, kann man das so sagen?
Ich würde es gar nicht als unbedingt unverhofft bezeichnen. Das Ziel Aufstieg ist formuliert gewesen, mittelfristig. Und der HC war auch in den vergangenen Spielzeiten ja immer mal gut dabei, ist in der vorvorletzten Saison Vierter gewesen, ganz knapp am Aufstieg schon vorbeigeschrammt und war nur in der Saison vor dem Aufstieg von Verletzungen gebremst worden. Und ich glaube, es war eine logische Folge, dass der Aufstieg irgendwann realisiert wird.
Da bin ich jetzt etwas überrascht von der Antwort, denn wer die Bedingungen in dieser legendären Karl-Heinz-Hirsemann-Halle in Erlangen kennt, beziehungsweise nicht kennt, dem sei gesagt, es hat sich nicht viel geändert. Es ist im Prinzip alles wie damals, vor 15 oder vielleicht 20 Jahren. Es ist so eine Schulturnhalle, nicht wirklich erstligatauglich, auch für die zweite Liga vielleicht schon nicht mehr zeitgemäß. Aber gerade dann ist es ja auch schwierig, weil man in der ersten Liga so viele neue Bedingungen erfüllen muss. War das im Prinzip dann, ich sag mal, ein Aufstieg, der vielleicht ein, zwei Jahre zu früh kam?
Also für die Halle in Erlangen ist der Aufstieg mit Sicherheit zu früh. Hier wird an einer Vierfach-Sporthalle geplant, schon seit längerem, aber in der Politik ist man sich nicht einig so richtig, ob man diese Halle braucht, ob man sie bauen soll, vor allem ob man das Geld dafür hat. Aber es ist gerade die gute alte Hirsemann-Halle, die wahrscheinlich ein Stück weit diesen Aufstieg auch mit möglich gemacht hat. Denn die ist zwar alt, aber eng und unheimlich atmosphärisch dicht. Also nicht umsonst als Hirsemann-Hölle berühmt berüchtigt in der Liga.
Aber genau dann ist ja ein Umzug für eine Mannschaft in eine andere Halle oft sehr, sehr ärgerlich. Wie denkst du denn, wird das Team mit der neuen Atmosphäre in Nürnberg dann zurechtkommen? Denn es ist ja nun bekannt gegeben worden, man spielt in der Halle, in der auch die Nürnberg Ice Tigers spielen, in der deutschen Eishockeyliga. Da haben auch die Handballfrauen des ersten FC Nürnberg vor einigen Jahren in der Champions League gespielt und das war nicht immer ganz so prickelnd.
Das ist in der Tat richtig und ich glaube, dass wird schwer werden. Also am Anfang ist mit Sicherheit, kann man von der ganzen Euphorie auf jeden Fall profitieren. Der Kartenvorverkauf zeigt auch, dass weit über die Metropolregion Nürnberg hinaus Interesse da ist. Es gibt Anfragen nach Dauerkarten, auch nach Einzeltickets. Aber die Kunst wird sein, die Handballbegeisterung tatsächlich nach Nürnberg auch zu transportieren. Und das geht vor allem darüber, dass man halt die Erlanger Fans mobilisiert und mit ihrer guten Stimmung nach Nürnberg transportiert. Das wird unter anderem auch passieren über einen Bus-Shuttle-Service, der extra für die Erlanger alteingesessenen Fans organisiert werden soll.
Das ist zumindest ein sehr, sehr gutes Angebot, um dann die Erlanger Fans nicht vor den Kopf zu stoßen. Denkst du denn, es wird möglich sein, diese Massen dann in Nürnberg so zu mobilisieren für eine Mannschaft, die ja gar nicht aus der eigenen Stadt kommt? Also kurz zur Erklärung, es herrscht natürlich nicht zwischen Erlangen und Nürnberg so eine Rivalität, wie das in Nürnberg und Fürth der Fall ist, nur mal so als Vergleich herangezogen. Aber trotzdem, es ist ja keine reine Nürnberger Mannschaft. Macht das das ein bisschen schwieriger?
Das wird man einfach sehen müssen, schätze ich mal. Es ist mit Sicherheit jetzt auch schon Interesse da aus Nürnberg am Erlanger Handball. Und man muss das Ganze auch einfach als große Chance sehen. Es gab in der Region seit langem keinen hochklassigen Handball mehr in dem Ausmaß. Und ich glaube, dass natürlich auch die Gegner erstmal als Zugpferd dienen können. Und dann muss der HC praktisch da sein und die Fans halt auch halten. Und mit dem begeisternden Handball, der in Erlangen immer gezeigt wurde, bin ich zuversichtlich, dass man auch Nürnberger Fans gewinnen und halten kann.
Du befürchtest also nicht, dass das wieder so ein Fall sein könnte, wo die sportliche Entwicklung für das Umfeld einfach zu schnell kommt?
Ich tue mich schwer, das jetzt so richtig einzuschätzen. Wenn alles ideal zusammenläuft, dass die Halle, die ja auch ein bisschen umgebaut werden soll, auf Handballbedürfnisse, also man wird jetzt nicht in einer 7000 Plätze fassenden Arena ein Handballspiel spielen, wo die Nachfrage nicht entsprechend da ist. Also man kann die Halle verkleinern, das ist alles so geplant. Man wird durch Abhängungen da ein bisschen versuchen, die Atmosphäre etwas dichter zu gestalten. Und wenn das alles so aufgeht, wie sich die Organisatoren das vorstellen, glaube ich, dass das eine gute Sache werden kann, doch.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man im Prinzip dann in der Nürnberger Arena nur im Unterrang spielt?
Es soll hinter den Toren durch Abhängungen quasi die Halle verkleinert werden und nur an den beiden Seiten vorerst quasi bestuhlt werden. Und je nachdem, ich schätze, wenn der THW Kiel kommt, wird man vielleicht die ganze Arena nehmen. Aber ansonsten soll es so auf 3000 Zuschauer reduziert sein und in der Hoffnung, dass halt auch die Atmosphäre dann dadurch gewährleistet ist, dass man eben nicht von einer vermeintlich halbleeren Halle spielt.
Ich denke, dass das auf jeden Fall eine gute und strategisch richtige Entscheidung ist. Wer dafür verantwortlich ist, da sprechen wir gleich noch drüber. Wir wollen jetzt erstmal zum Sportlichen kommen. Da sticht ja ein Neuzugang sehr heraus. Martin Stranowski, der hat zuletzt 2 Jahre beim FC Barcelona gespielt. Davor von 2005 bis 2012 bei Ademar Leon. Der bringt also jede Menge Erfahrung auf hohem Niveau mit. Wie war das überhaupt möglich, so einen Topspieler vom HC Erlangen zu begeistern?
Da haben mit Sicherheit die guten Beziehungen, die jetzt der neue Geschäftsführer Stefan Adam mitgebracht hat, mit reingespielt. Und zum anderen hat vieles gepasst. Der Martin Stranowski kam in Barcelona nicht so zum Zug, wie er sich das selbst vorgestellt hat. Also, dass er mal ein Spiel durchspielen durfte. Die Erwartung musste er ziemlich zurückschrauben. Und das ist halt genau das, was ihm Erlangen jetzt bieten kann. Es ist erste Handball-Bundesliga, die stärkste Liga der Welt, die immer auch ein Zugpferd ist. Und er kann hier halt als Führungsspieler tatsächlich sich entfalten und sicher wirklich viel bewirken.
Er hat in Spanien ja immer auch auf Linksaußen gespielt, aber das soll jetzt hauptsächlich anders aussehen. Er soll auf Rückraum Mitte eingesetzt werden. Zumindest war das der Plan. Ist das aktuell immer noch so oder hat man sich da in der Vorbereitung umentschieden?
Nein, er wird im zentralen Rückraum unterwegs sein und macht seine Sache da auch sehr gut. Ist auch trotz der kleinen Sprachbarriere, die es noch gibt, auch schon so weit mit seinen Deutschkenntnissen, dass er auf dem Feld auch sich zum Führungsspieler schon gemausert hat. Der gibt Anweisungen an die Mitspieler, die das auch gerne befolgen. Also das sieht nach einer richtig runden Sache aus.
Ein Wort sollten wir in dem Zusammenhang auch noch über Geschäftsführer Stefan Adam verlieren, den du gerade ja schon angesprochen hast. Der hat viele Jahre beim Bergischen HC gearbeitet. Übrigens hat er auch da einen Shuttle-Service eingeführt zwischen den Städten Solingen und Wuppertal. Das aber nur am Rande. Dann gab es ein kurzes Intermezzo in Kiel. Der scheint direkt richtig anzupacken. Hast du auch diesen Eindruck?
Ja, unbedingt. Also er hat auch unheimlich viel bewirkt, schon hinter den Kulissen, was das Organisatorische angeht. Das ist ja absolutes Neuland für Erlangen. Und er hat in der kurzen Zeit, die er da ist, tatsächlich den Verein organisatorisch noch weiter vorangebracht. Es galt ja jetzt die ganze Entwicklung mit dem Spielort in Nürnberg, welche Halle in Nürnberg zu organisieren. Es ging darum, Neuzugänge zu suchen, zu finden und auch davon zu überzeugen, dass sie nach Erlangen kommen. Da hat er auch sehr eng mit dem Trainer Frank Bergemann zusammengearbeitet und er hat unheimlich viele Baustellen, die nach außen jetzt auch wahrscheinlich gar nicht so sichtbar sind, zu bewältigen gehabt. Und das ist wirklich eine Riesenleistung für die kurze Zeit, die er jetzt erst in Erlangen ist.
Wen konnte er denn für den Kader noch so aus dem Hut zaubern, der eine absolute Verstärkung werden könnte?
Es gibt ja insgesamt überhaupt nur 2 Neuzugänge in dieser Saison. Das ist neben dem Martin Stranowski der Siggi Sveinsson, ein Isländer, der im linken Rückraum sich betätigen soll und der halt auch sehr viel Erfahrung mitbringt, weil er schon in Hannover und in Dormagen und in Hannover hat er gespielt und er kennt dann dadurch halt auch die erste Bundesliga gut. Und ja, die beiden zusammen mit dem Sebastian Preis, der ja der erfahrenste Bundesligaspieler im Team von Erlangen ist, ist das Team ganz gut gerüstet, was Leute angeht, die den Jungen auch mal den Weg zeigen können und Verantwortung übernehmen können.
Glaubst du denn, dass das dann insgesamt in dieser Struktur, in dieser Mannschaftsstruktur für den Klassenerhalt reichen kann, oder ist die Bundesliga dann doch noch eine Nummer zu groß?
Man wird sehen müssen. Rein auf dem Papier sind Zweifel vielleicht nicht völlig unangemessen, aber die Mannschaft hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, wie sie zusammensteht. Das ist eine Mannschaft, die ist über Jahre gewachsen. Da gab es nicht Wechsel, wo man sagt, man tauscht mal das halbe Team von einer Saison auf die andere aus. Das waren immer nur auf Einzelpositionen Verstärkungen, die geholt wurden. Und der Zusammenhalt hat die Mannschaft auch über unheimlich viele Verletzungsphasen gebracht. Das wurde kompensiert, da steht einer für den anderen ein und mit unheimlichem Kraft und Willensaufwand. Und ich glaube, wenn man das abrufen kann, auch in dieser Saison, dann sind die Chancen da.
Das klingt dezent optimistisch, so möchte ich es mal formulieren. Welcher Platz wird es denn dann konkret werden am Ende?
Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich gelingt, auch wenn es sehr schwer wird, die nötigen 4 Vereine hinter sich zu lassen und den Klassenerhalt zu schaffen. Auf dem Platz mag ich mich nicht festlegen, aber ich glaube, es wird reichen.
Das freut mich, dass sich die Experten immer so schön festlegen. Einigen wir uns vielleicht auf Platz 15. Damit könnte der HC Erlangen, glaube ich, sehr, sehr gut leben. Nicole, ich danke dir. Das war es. Toll, dass du uns den HC Erlangen ein wenig näher gebracht hast, denn gerade bei den neuen Vereinen ist es ja sehr, sehr schwierig, da immer an Informationen zu kommen. Danke auch allen Hörern. Ich hoffe, dass wir die 3 Aufsteiger ausreichend vorstellen konnten. Eine Sendung in unserer großen Saisonvorschau fehlt noch, nämlich die mit den Nordlichtern, richtig prominent besetzt mit dem THW Kiel, der SG Flensburg-Handewitt und dem HSV. Wann die nächste Ausgabe zu hören ist, das erfahrt ihr unter facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de, alles zusammengeschrieben, oder auf unserer Internetseite auf kreisab.de. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.